Im Kapitel 44 geht es um kollikative Eigenschaften. Kollikative Eigenschaften sind per Definition Eigenschaften von Lösungen, wobei diese Eigenschaft jetzt nur davon abhängt, wie viele Teilchen in dieser Lösung gelöst sind, aber es hängt nicht davon ab, was für Art von Teilchen jetzt eben da gelöst sind. Ein Beispiel, das wir uns dann anschauen werden, ist zum Beispiel Salz in Wasser. Es gibt natürlich verschiedene Salze und Größen, die wir dann auch uns anschauen werden, wie zum Beispiel die Veränderung des Siede- und Schmelzpunktes. Da werden wir sehen, die hängen dann eben nicht davon ab, was für eine Art von Salz man verwendet, sondern eben nur von der Konzentration des Salzes im Wasser, also in der Lösung. Das ist natürlich eine gewisse Näherung, wo man eben tatsächlich die Wechselwirkung dieser gelösten Teilchen vernachlässigt. Und ja, sozusagen in anderen Worten, man kann dann sagen, dass kollikative Eigenschaften eigentlich Eigenschaften sind von Lösungen, die eben angenähert als sogenannte ideal betrachtet werden können. Also in der Ideallösung eben per Definition wiederum kann man die Wechselwirkung zwischen den gelösten Teilchen oder auch zwischen den gelösten Teilchen, den Teilen des Lösungsmittels vernachlässigen. Ja, es handelt sich also hier um eine Lösung und diese Entropy und Energy of Mixing haben wir alle schon hergeleitet. Das waren diese Gleichungen 117, 137. Und ja, ich habe die jetzt nochmal hier hingeschrieben, die Gleichung 167. Der einzigste Unterschied ist jetzt, dass wir diese Free Energy of Mixing jetzt nicht ausdrücken durch diese Größen x oder 1 minus x, sondern eben direkt durch Na und Nb, weil wir Na und Nb jetzt unabhängig voneinander variieren wollen. Ja, wir werden jetzt immer annehmen, dass die Art von Molekülen B, dass die sogenannten volatilen Moleküle sind, das heißt die Moleküle, die leicht übergehen können von der flüssigen in die gasförmige Phase. Wenn wir jetzt also zum Beispiel betrachten, eben wieder Salzwasser, dann wären in diesem Fall die Wassermoleküle, wären die volatilen Moleküle und die Salzmoleküle eben die nicht volatilen. Umgekehrt, wenn wir betrachten ein Gas, das im Wasser gelöst ist, dann ist das Gas tut natürlich noch besonders leicht sozusagen aus dem Wasser entweichen, in die gasförmige Phase übergehen. Und damit ist dann das Gas, die Gasmoleküle, während die volatilen Teilchen, wären dann in diesem Fall die Wassermoleküle eben die nicht volatilen Teilchen wären. Ja, wir betrachten jetzt also einen Gleichgewichtszustand der volatilen Teilchen, die also sozusagen permanent übergehen von der Lösung, dem Wasser zum Beispiel eben, in die gasförmige Phase und dann zurück. Und da wissen wir ja, die Bedingung dafür ist, dass eben die chemischen Potentiale dieser Teilchen sowohl in der gasförmigen Phase als auch eben in dieser flüssigen Phase, in dieser Lösung, dass die gleich sein müssen. Ja, wenn wir unter Verwendung von dieser Gleichung 167 jetzt dann eben das chemische Potential ausrechnen, dann bekommen wir diese Gleichung 168. Ja, was geht da ein? Da geht wieder ein, also XB ist natürlich die Konzentration der Teilchen vom Typ B, also das NB geteilt durch N. Dann haben wir wieder dieses WBB, das ist die Wechselwirkung zwischen den volatilen Teilchen eben, nicht wahr, die ja per Definition die B-Teilchen sind. Und dann haben wir auch wieder dieses Chi AB. Und wenn Sie sich da erinnern können, dieses Chi AB war die Differenz zwischen der AB-Wechselwirkung und dem Mittelwert der AA- und der BB-Wechselwirkung und das Ganze noch geteilt durch KBT, sodass es im Endeffekt eine dimensionslose Größe ist. Ja, also damit haben wir das chemische Potential jetzt der volatilen Teilchen in der Lösung. Und wenn die Teilchen natürlich in die gasförmige Phase übergehen, dann können wir natürlich unsere Resultate nehmen, die wir für ideale Gase hergeleitet haben. Und wir können dann also diese beiden chemischen Potenziale gleichsetzen. Ich habe jetzt das chemische Potential hier wieder für die gasförmige Phase eben ausgedrückt durch den Druck. Und dann ja, kann man da noch ein paar Umformungen machen, um dann den Dampfdruck der volatilen Phase zu erhalten. Das ist dann die letzte Gleichung auf der Seite 304. Und wenn man da jetzt nochmal zurückgeht im Skript, dann sieht man, dass in dieser letzten Gleichung auf Seite 304, da ist versteckt eben der Ausdruck für den Dampfdruck der reinen Flüssigkeit. Das war das Q0 kbt Exponent ZBB durch 2 kbt. Und das heißt, ich kann jetzt das da eliminieren und eben ersetzen durch den Dampfdruck der reinen Flüssigkeit. Und dann erhalte ich mein Endergebnis, das ist also die Formel auf der Seite 305. Ja, was sieht man da? Also wir werden dann sowieso in den meisten Fällen eben den Fall betrachten, wo das Ki AB, wo das gleich 0 ist. Und dann, das ist also nochmal per Definition eben die ideale Lösung. Und dann sehen wir in dieser Figur auf der Seite 305 auch, dann sehen wir, dass dieser Dampfdruck jetzt da eine lineare Funktion ist. Also wenn, betrachten wir jetzt vielleicht wieder den speziellen Fall, wo wir Salzwasser haben. In dem Fall wäre also Wasser die volatile Größe, also die Größe B, und damit ist XB jetzt der sozusagen der Prozentsatz von Wasser. Ja, da werden wir natürlich mehr oder weniger nahe als an 1 sein, weil die Konzentration vom Wasser ist ja, vom Salz ist relativ wenig. Und dann sehen wir also, dass der Dampfdruck eben abnimmt, wenn die Salzkonzentration ansteigt. Das heißt also, wenn die Wasserkonzentration des XB sich reduziert von 1 auf eine bisschen kleinere Größe, ich weiß nicht, 0,99 oder sowas. Ja, was bedeutet das, wenn der Dampfdruck abnimmt, nicht wahr? Das bedeutet, dass die Teilchen jetzt weniger gerne in der gasförmigen Phase sind und dafür umso lieber eben in der flüssigen Phase sind. Ja, warum? Weil jetzt eben, wenn wir also reines Wasser haben, nicht wahr, dann wenn die Teilchen in die flüssige Phase übergehen, dann gewinnen sie sozusagen bloß die Enthalpie, nicht wahr, diese gewinnen die Energie, durch die Bindung entsteht, die eben Wasser in der flüssigen Phase ausbildet. Während jetzt in diesem Fall, wo wir Salzwasser haben, können eben die Teilchen jetzt, die dann in das Salzwasser übergehen, eben auch zusätzlich noch Entropie gewinnen, nicht wahr? Weil wir diese eben Free Energy of Mixing haben. Gut, ja, was hat es jetzt für Konsequenzen? Im Speziellen möchte ich mir jetzt anschauen, als nächstes eben die Veränderung des Siedepunktes in Salzwasser. Und ja, wir möchten wissen, wir wissen ja das übrigens aus praktischer Erfahrung, wenn man kocht, nicht wahr? Wir wissen, dass wenn man Salz ins Wasser dazufügt, dass dann der Siedepunkt ansteigt und dass man dann sozusagen dass die Spaghetti dann schneller gekocht sind. Ja, also, was habe ich da? Ich habe jetzt hier, das ist dann die erste Gleichung auf der Seite 306. Ich schaue mir jetzt an, also die Variation des Dampfdruckes als Funktion von dieser Konzentration XA. Und ich möchte jetzt sozusagen eine Temperaturänderung finden und damit also einen Term dP nach dT mal Delta T, sodass die beiden sozusagen Änderungen sich aufheben. Ja, ich werde jetzt wieder den limitierenden Fall von einer geringen Salzkonzentration mir anschauen, wo also dann das XB gleich 1 ist und damit der exponentielle Term da 1 ist. Und ja, dann gibt es ein paar relativ komplizierte Formeln, aber wenn ich die dann vereinfache, dann erhalte ich also zum Schluss die letzte Formel auf der Seite 306. Und ja, die zeigt jetzt eben wieder die typischen Eigenschaften eben von so kollikativen Systemen. Ja, von was sagt diese Formel? Die Formel sagt uns also, dass die Temperaturänderung zunächst mal proportional ist zu XA, nicht wahr? Also XA ist die Konzentration der nicht volatilen Substanz, also in diesem Fall vom Salz. Und das macht Sinn. Je mehr Salz ich dazufüge, natürlich umso stärker wird diese Änderung des Siedepunktes sein. Ja, wir sehen aber auch, dass XA, nicht wahr, ist die einzigste Größe, die eben Bezug nimmt auf das A. Die anderen, also auf das Salz in dem Fall, die anderen Größen, die in der Formel vorkommen, die haben nur eben, ja, der einzigste Term, der noch vorkommt, ist das WBB. Und WBB, nicht wahr, ist jetzt eben die Wechselwirkung zwischen den Wassermolekülen. Und wir sehen, dass eben in diese Formel überhaupt nicht eingeht, irgendwelche Wechselwirkungen zwischen den Salz- und den Wassermolekülen oder zwischen den Wassermolekülen und den Wassermolekülen. Und aus dem Grund natürlich bedeutet es, dass diese Formel eben unabhängig ist von was für eine Art von Salz da verwendet wird. Also ob das Natriumchlorid ist oder irgendein anderes Salz zum Beispiel. Ja, wir können jetzt, wenn wir wollen, auch hier dieses WB ist ja sozusagen eine Größe, die aus unseren einfachen Modellen kommt. Wir können da jetzt auch einen Zusammenhang herstellen zwischen den experimentellen Größen, nicht wahr? Und da eben das Delta H für die Vaporisation. Das ist also die Differenz ist der Enthalpien von der gasförmigen Phase und der flüssigen Phase. Das ist in unserem Modell ist das minus ZWBB halbe. Und damit kann man das natürlich jetzt dann auch ausdrücken und sagen, das Delta T ist das XA mal KBT Quadrat eben durch dieses Delta H Vapor. Was übrigens den experimentellen Wert 41 Kilokalorie pro Mol hat. Ja, also was sehen wir? Wir sehen also, dass durch diese Entropy of Mixing sozusagen wird Wasser nochmal attraktiver, also Salzwasser sozusagen zieht noch stärker in gewisser Weise Wassermoleküle an als reines Wasser. Und ja, dadurch, nicht wahr, erhöht sich eben der Siedepunkt auch vom Wasser. Ja, jetzt könnte man allerdings natürlich auch sagen, ja, diese zusätzliche Entropie, diese Entropy of Mixing, die ich jetzt hier immer verwendet habe, um zu erklären, warum sozusagen die Flüssigkeit besonders attraktiv ist für Wassermoleküle, diesen Effekt könnte man ja auch vielleicht in der festen Phase oder gar auch in der gasförmigen Phase haben. Ja, das ist eben nicht der Fall. Und ja, warum ist das nicht der Fall? Wenn ich in der gasförmigen Phase sowohl Salzteilchen als auch Wasserteilchen habe, dann tun diese Salzteilchen sich typischerweise anziehen, bilden dann vielleicht zuerst irgendwelche Dimere, nicht wahr? NaCl hat eine relativ starke Bindungsenergie. Und dann habe ich diese Dimere in der gasförmigen Phase und in der gasförmigen Phase habe ich dann diese langreichweitigen eben Dipolpotenziale und zwei Dipole ziehen sich ja auch an, wenn sie also richtig relativ orientiert sind. Und das ist dann auch in der Tat, was passiert. Wenn also ein Dampf hat von Salzteilchen und Wasserteilchen, dann werden diese Salzteilchen irgendwie sich gegenseitig anziehen und so kleine Salzcluster bilden. Und damit natürlich tun sie sich sozusagen nicht mehr mischen mit den Wassermolekülen und man hat dann eben keinen Entropiegewinn. Also aus diesem Grund wird die gasförmige Phase jetzt eben nicht stabilisiert durch irgend solch eine Entropy of Mixing. Ja, wie schaut es aus mit der festen Phase? Ja, in der festen Phase geht es leider auch nicht. Da könnte man natürlich auch sagen, in einem einfachen Gittermodell, ich kann auf einem Gitter entweder ein Wassermolekül haben oder irgendwie ein NaCl-Molekül. Und es sollte dann also eine Free Energy of Mixing geben, das würde es auch, aber das Problem ist, dass es sehr, sehr viel Energie kostet, ein NaCl in das kristalline Gitter von Eis einzubetten. Da wäre also die Enthalpie, die energetischen Kosten, die man da aufbringen müsste, sind sehr, sehr hoch und deshalb wird es auch nicht passieren. Was also bedeutet, dass im Endeffekt die flüssige Phase, nur die flüssige Phase stabilisiert wird im Vergleich zur gasförmigen Phase und auch im Vergleich zur festen Phase. Ja, das wiederum bedeutet, dass also Salz jetzt nicht nur den Siedepunkt erhöht, sondern auch eben den Gefrierpunkt erniedrigt. Das wissen wir auch aus der Praxis, dass im Winter, nicht wahr, um das Eis aufzutauen, streut man Salz. Das ist also genau dieser auch Effekt. Ja, man kann diese jetzt Erniedrigung des Gefrierpunktes kann man genau auf dieselbe Art und Weise herleiten, wie wir es gemacht haben für die Erhöhung des Siedepunktes. Und man bekommt dann die Formel ganz unten auf der Seite 308. Wir sehen wieder genauso eben auch in dem Fall die Erniedrigung des Gefrierpunktes hängt ab eben von der Konzentration des Salzes, aber sonst hier in dieser ersten Näherung eben nur noch von Eigenschaften des Wassers, also auch die Erniedrigung des Gefrierpunktes ist in erster Näherung unabhängig davon, was für eine Art von Salz man verwendet. Eine zweite kollligative Eigenschaft ist der osmotische Druck. Das wird illustriert in dieser Figur auf der Seite 309. Und ja, wir sehen, wir haben da also eine in der Mitte von unserem System eine sogenannte semipermeable Membran. Das bedeutet hier, die Wassermoleküle können durch diese Membran durchgehen, aber eben nicht die Salzmoleküle. Und dann sehen wir, dass auf der Seite, auf der linken Seite, wo sich also das Salz im Wasser befindet, da ist sozusagen der Wasserstand höher. Das heißt, wir haben hier also einen höheren Druck, das ist eben dieser sogenannte osmotische Druck Pi. Ja, wie kann man jetzt diesen osmotischen Druck berechnen? Wir machen im Endeffekt was ganz Ähnliches, wie wir schon bei der Verschiebung der Siedepunkte und Schmelzpunkte gemacht haben. Wir schauen jetzt, was für eine Änderung des Druckes benötigen wir, um sozusagen die Änderung des chemischen Potentials aufgrund der Konzentration Xa zu kompensieren. Das ist also die erste Gleichung auf der Seite 310. Nicht wahr? Auch hier sehen wir ja ganz klar nochmal, wenn wir uns dieses Bild anschauen auf Seite 309, nicht wahr? Die Wassermoleküle wollen sozusagen lieber rüber auf die Seite der Membran, wo es das Salz hat, weil sie dann eben, nicht wahr, noch diese Entropie gewinnen können. Und sozusagen, um die jetzt wieder zurückzudrücken auf die andere Seite, nicht wahr, muss ich eben einen Druck anwenden, um die wieder rüber zu drücken und das ist der Druck, den ich jetzt eben hier berechnen will. Ja, in dieser ersten Formel auf der Seite 310, da haben wir also die Ableitung von μ nach P. Da können wir eine Maxwell-Relation verwenden, um das umzuwandeln in dV nach dNb. Und diese Größe, nicht wahr, per Definition ist ja das sogenannte molare Volumen, das wir auch schon besprochen haben in der Vorlesung. Ja, wenn man dann noch da gewisse Terme vernachlässigt und dann wieder betrachtet, eben geringe Konzentrationen, also kleine Werte von Xa, dann erhalten wir schließlich diese Formel 310. Also das dP ist jetzt also die Änderung des Drucks, also die jetzt durch dieses, was dieser, das ist also sozusagen der zusätzliche osmotische Druck, der da dazukommt. Ja, und eben genauso wie vorher wieder, wir sehen, dieser osmotische Druck hängt nur von der Konzentration von dem Salz ab, also von dem Xa, und sonst nur auch wieder von Größen, die eben reine Größen sind, die charakteristisch sind für das Wasser, also in diesem Fall bloß eine einzige Größe, eben dieses molare Volumen Vb.